Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Was wird aus einem 12-Jährigen, der alleine aus Sri Lanka flieht und hier in Deutschland in einem sogenannten sozialen Brennpunkt groß wird? Im Fall meines heutigen Gastes ein erfolgreicher Herzchirurg und Buchautor. Und ich muss zugeben, mir ist das ein bisschen peinlich. Sein Name stellt für mich eine gewisse Herausforderung dar. Guten Morgen, Dr. Umeswaran Arunagirinathan. Ist das einigermaßen richtig? Oder?
Das ist schon sehr richtig.
Wie wäre es ganz korrekt?
Ja, auf Tamil würde man Umeswaran Arunagirinathan aussprechen, aber das kann kein Deutscher. Also ich spreche auch Umeswaran Arunagirinathan.
Umeswaran. Gut, den Vornamen habe ich mir schon mal erarbeitet. Nachnamen am Ende der Sendung sitzt der möglicherweise. Fällt es anderen Leuten leichter als mir? Wie ist das bei Ihren Patienten?
Also die meisten, ich habe ja auf meinem Kittelschild auch Umes stehen. Also die meisten Menschen kennen mich nur mit Dr. Umes. Auch im Dienstplan steht nicht mein Nachnamen, sondern Dr. Umes. Ist viel, für viele Kollegen auch, als auch für die Patienten einfacher. Ich meine, man kann nicht von Patienten erwarten, die mit 70, 80 zur Herz-OP kommen, dass sie innerhalb einer Woche noch meinen Nachnamen aussprechen und die können mich doch einfach Umes nennen.
Ich habe nachgelesen, der Name bedeutet ja so viel wie Herr der Hügel, stimmt es? Der Nachname.
Da gibt es verschiedene Interpretationen im Hinduismus und es gibt tatsächlich im Hinduismus aus den Religionsbüchern gab es tatsächlich eine Königsfamilie, der so hieß. Arunagirinathan ist der Vorname von meinem Vater. Und wir haben keinen Familienname, der weitergegeben wird, Generation zu Generation. Und wenn ich ein Kind hätte, habe ich nicht, würde dieses Kind dann Dennis Umeswaran heißen zum Beispiel. Aber das ist im Hinduismus so.
Arunagirinathan klingt aber auf jeden Fall sehr schön. Und wie gesagt, ich arbeite noch an der Aussprache und bin noch nicht ganz zuversichtlich, ob ich es bis zum Ende der Sendung hinbekomme, aber wir werden sehen. Heute auf jeden Fall erscheint das neue Buch meines Gastes, in dem er auf Missstände in unserem Gesundheitssystem aufmerksam macht. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Herzchirurgen und Buchautor Dr. Umes Arunagirinathan. Gibt es eigentlich irgendein Bild, was gleich in Ihren Kopf kommt, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?
Sehr viele Bilder. Also einer von den positiven Bildern natürlich so ein Tempelbesuch mit Eltern, Großeltern, mit Geschwistern und dann das Versteckenspielen unter den Palmen mit Klassenkameraden, wenn man die dort begegnet hat. Das sind schöne Erinnerungen. Aber man hat auch leider auch andere Erinnerungen vom Krieg, dass man mitten in der Nacht aufsteht und ins Bunker, den man selbst gebaut hat, verstecken muss. Und ich mich wehrte, da reinzugehen, weil es so dunkel ist und oft Angst hatte vor Schlangen oder von anderen Tieren, die da vielleicht auch mit verstecken. Das gab es ja auch, ja, ganz viele bunte Bilder, die mit sehr viel Emotionen beladen sind. Also
Sie waren ja 5 Jahre alt, als der Krieg ausgebrochen ist und wahrscheinlich hat diesen Konflikt keiner so ganz richtig im Kopf. Deshalb müssen wir vielleicht die Hintergründe erklären.
Der Bürgerkrieg ist ja offiziell 83 begonnen im Sommer. Es hat der Ursprung, hat das natürlich mit der Kolonialherrschaft zu tun, durch die Bevorzugung von den Engländern. Die haben die Tamilen, die Minderheit im Norden, bevorzugt behandelt, weil die gebildeter waren. Die haben sich den Engländern untergeordnet und auch die englische Sprache angenommen. Und dadurch kamen die in einem höheren Posten, in Beamtenposten. Und das hat natürlich eine Benachteiligung gegenüber die Mehrheit des Singalesen geführt. Und nachdem die Machtwechsel kam, nachdem die Engländer weggegangen sind, gab es unter den Singalesen auch Leute, die gesagt haben, so jetzt müssen wir alles wieder erobern und wollten die tamilische Sprache nicht anerkennen und die Beamtenposten für die Tamilen waren nicht zugelassen. Und dann das Schlimme, was für die jungen Menschen im Norden war, ja der Zugang zu Universitäten. Und dadurch kam ja dieser Bürgerkrieg, der Widerstand, Kampf und Demonstration, die niedergeschlagen wurden. Und dieses schaukelte sich hoch, sodass seitdem 83 dann bis 2009 der Bürgerkrieg.
Sie sind Tamile. Haben Sie das als Kind selber auch irgendwie erlebt, diesen Konflikt mit den Singalesen, dass Sie da persönlich Benachteiligung oder Anfeindung erfahren haben?
Ja, Also ich habe natürlich die Menschen gar nicht kennengelernt. Ich kannte die Kultur, singalesische Kultur nicht. Und ich kannte auch die Ortschaften im Süden des Landes nicht. Wenn man bedenkt, dass Sri Lanka kleiner wie Bayern ist. Und ich war ja nur auf dem Halbinsel Jaffna. Durch den Krieg hatte ich nicht die Möglichkeit, die Menschen im Süden kennenzulernen. Aber ich hatte die Leute kennengelernt, die Singalesen, nur als Soldaten. Dadurch hat man nicht ein positives Bild gehabt von den Menschen, von den unschuldigen Menschen, die im Süden auch wie meine Mutter oder Großeltern tagtäglich überleben wollten. Das Feindbild wurde geprägt, obwohl die Menschen dort für mich keine Feinde sind. Das sind ja Schwestern und Bruder eigentlich. Diese Angst, die man dann hatte gegenüber Soldaten, weil Klassenkamerad dann getötet oder Nachbar jung, weil man unter dem Verdacht bestand, Freiheitskämpfer zu sein. Dadurch hat man auch als Kind immer ein skeptisches Blick auf die Menschen aus dem Süden. Und so bin ich aufgewachsen als Feinde. Singalesen waren für mich Feinde. Und heute als Erwachsener würde ich sagen, nein, überhaupt nicht.
Was hat der Krieg für Ihre Familie bedeutet? Also wie sah da der Alltag aus?
Der Krieg hat das Familienbild zerstört. Der Krieg hat dazu geführt, dass meine Großeltern von uns gegangen sind. Der Krieg hat dazu geführt, dass meine Schwester verstorben ist und die hätte doch gerettet werden können mit ihrer Nierenerkrankung. Und der Krieg hat auch dazu gesorgt, dass ich von meinen Eltern weggenommen bin, damit ich überleben könnte, damit ich ein besseres Leben habe wie in Deutschland.
Die Erkrankung Ihrer Schwester, was ist damals passiert?
Ich wusste als Kind nicht genau, was sie hatte, aber nachhinein weiß ich, sie hat tatsächlich ursprünglich wahrscheinlich eine harmlose Nierenerkrankung gehabt, die man sicherlich behandelt werden konnte, aber im Krieg war es überhaupt nicht möglich zu behandeln und es war eine Entzündung ursprünglich, das hat sich ausgebreitet und sie hat dann letztendlich Nierenschwäche, Niereninsuffizienz entwickelt und sie hätte dann Dialyse gebraucht, eine Filter. Und das war unmöglich im Krieg und wir haben mit ihr 8 Jahre lang gelebt und am Ende ist sie doch verstorben, weil es überhaupt nicht möglich war. Meine Mutter hat versucht, sie aus dem Krieg rauszubringen, aber es gab keine Möglichkeit, von Norden Sri Lanka nach Süden zu kommen.
Ist so dann auch Ihr Wunsch entstanden, selbst irgendwann mal Menschen zu helfen und Arzt zu werden? Oder ist das jetzt so weit hergeholt?
Ja, es hat mich schon beeinflusst. Besonders Krankenhausbesuch mit meiner Mutter und mit meiner kranken Schwester hat mich sehr beeinflusst, positiv dahingegen, wenn meine Mutter mir ins Ohr flüsterte, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt hätten in der Familie und auch die erste Begegnung mit einem Arzt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man dass man im Krankenhaus kommt und einen Arzt begegnet. Es gibt kaum noch Ärzte oder gab es damals. Und ich habe diese Ärzte bewundert und das sind Menschen, die einen heilen und helfen und Medizin ist ja helfen und ich wollte auch so besonders sein, so wie Ärzte. Das habe ich schon als Kind, ich denke schon, dass es auch einen sehr starken Einfluss hat.
Und dieser Wunsch der Mutter, hat sie das dann auch, haben Sie das als Aufforderung gehört dann?
Ich habe ja als Kind schon immer beobachtet, wie viel die Eltern, nicht nur meine Mutter, auch andere Mütter auf Sri Lanka oder Eltern so aufopfern gegenüber ihren Kindern waren, was sie alles verkauft haben, worauf sie alles verzichtet haben, damit die Kinder überleben. Und wenn das der Wunsch ist, meine Mutter, um sie glücklich zu machen, dann ist es doch meine Pflicht als Kind, das zu tun, die Möglichkeit auch wahrzunehmen, die ich in Deutschland bekommen habe.
Wahrscheinlich eignet man sich in so einem Krieg auch ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein für das Wohl der Familie an, oder?
Ja, natürlich. Und man freut sich auch darüber, dass man die Verantwortung übernehmen kann. Wissen Sie, ich habe die 6. Klasse noch beendet. Ich habe doch danach nicht die Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen. Und ich stand am Straßenrand und habe Obst und Gemüse verkauft. Ich habe so viel Geld verdient, dass es für die ganze Familie ausgereicht hat. Das hat mich bereichert. Das hat mich bestätigt. Das hat mein Selbstbewusstsein noch verstärkt. Und ich habe schon als Kind die Verantwortung übernommen und fühlte mich dabei glücklich. Ja.
Die Frage, was uns im Leben aufrecht hält, was uns voranbringt. Im Fall meines Gastes war es als Kind der Wunsch, in Frieden leben zu dürfen. Dr. Umes Aruna Girinathan hat uns gerade schon einen Einblick gegeben, wie das war, als Kind in Sri Lanka groß zu werden, während der Bürgerkrieg wütete. Wann war denn dann eigentlich klar, Sie werden das Land verlassen?
Nach dem Tod meiner Schwester und ich dann 12 Jahre alt war, fragte meine Mutter, die stand vor mir und fragte, Umes, könntest dir vorstellen, nach Deutschland zu fliegen? Und ich habe sie gefragt, Mama, wenn ich dort zur Schule gehen kann? Ja. Und das war so der erste Moment. Und ich habe mich in dem Moment auch gefreut.
Warum Deutschland eigentlich?
Deutschland deshalb, weil für meine Mutter war es wichtig, dass ich nicht allein irgendwo bin, sondern mit ihrem Bruder, der Onkel, der jüngere Bruder von meiner Mutter, der lebte seit 1979 in Hamburg und sie wollte, dass jemand auf mich aufpasst.
Aber war Ihnen denn da schon die Konsequenz als Kind bewusst? Das bedeutet, sich vielleicht für immer oder für sehr, sehr lange Zeit von der Familie verabschieden zu müssen?
Man macht sich in dem Alter über sowas überhaupt keine Gedanken. Nee, habe ich überhaupt nicht. Es war mir nicht mal bewusst, wie man da hinkommt. Gewiss, wer unterstützt einen und wie das finanziert wird.
Wie ist es denn dann finanziert worden? Wie wurde Ihre Flucht organisiert?
Meine Mutter hat ja ein Grundstück verkauft gehabt, als meine Schwester noch krank war, um sie ins Ausland zu bringen, weil man davon hörte, dass im Ausland die Dialysemöglichkeit gäbe. Und davon hat sie das Geld übrig. Und mein Onkel aus Hamburg hat einen Kredit aufgenommen, damals 10.000 D-Mark. Und das Ganze hat es ausgereicht, um einen Schlepper zu finanzieren, der mich von Sri Lanka nach Deutschland bringen sollte.
Schlepper, das heißt, jemand hat sie am Flughafen abgeholt und dann ging es los?
Ist ein Unterhändler, weil es ein illegales Geschäft ist und die holen einen ab. So war das bei mir am 6. Januar 1991 und da wurde ich dann von meiner Mutter weggenommen oder mitgenommen und bin ich von Colombo nach Singapur geflogen und dann kam ich dort für eine Woche. Dann hat man mich dort wieder abgeholt, dann über Dubai nach Togo gebracht und da waren schon über 200 Tamilen auf dem Weg nach Europa und Amerika.
Das war wie so ein Drehkreuz dann da in Togo oder
genau, ja, genau. Okay. Das war für mich irgendwie, weiß nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, wo Afrika ist und das war für mich das erste Mal. Und da war ich dann auch 6 Monate lang und wartete darauf auf dem Weg nach Europa. Und dann hat ein Unterhändler mich dann zu Fuß von Togo nach Ghana gebracht und dann hat man versucht von Accra aus, das ging nicht, wieder zurück nach Togo, dann über Benin nach Lagos, von Nigeria aus tatsächlich die Nacht vom 9. auf 10. September 1991, genau 8 Monate später, über Madrid in Frankfurt dann gelandet.
Das ist natürlich jetzt eine sehr schnelle Zusammenfassung, das als 12-jähriges Kind zu erleben. Sie sind ja da kein erwachsener Mensch gewesen, das muss doch auch mit Ängsten verbunden gewesen sein, da 6 Monate allein erstmal in Togo zu verbringen.
Wissen Sie, wenn Sie als Kind, wenn Ihr Alltag im Kindesalter ein Bürgerkrieg ist, dann sind Sie so abgehärtet, dann haben Sie tagtäglich damit zu tun, den Tag zu überleben und auch Menschen, die Liebsten, lebendig zu erleben. Und für diese Menschen, die so einen Krieg erlebt haben, wie ich damals, für die ist so eine Reise lange nicht so schlimm, weil man abgehärtet ist und weil man ein Ziel hat. Man träumt von Freiheit, man träumt von der Demokratie.
Hatten Sie da als Kind schon eine Vorstellung davon? Was war da in Ihrem Kopf?
Ja, ich wünschte, eines Tages mit dem Bus zur Schule zu fahren. Das habe ich immer im Fernsehen oder von Leuten gehört, dass man im Ausland mit dem Bus zur Schule fährt. Das war mein Traum, aber das ist mir nie gelungen, weil ich konnte dann in Hamburg zu Fuß zur Schule gehen, weil es unweit von der Schule war. Ich wollte gerne zur Schule gehen, davon habe ich geträumt.
Die 6 Monate in Togo, wie hat das da funktioniert? Also wie sind Sie da zurechtgekommen? Sie mussten ja auch von irgendetwas leben.
Ich habe für andere Menschen eingekauft. Also ich habe $100 Taschengeld bekommen von meiner Mama. Und ich habe $60 wieder zurück mit nach Deutschland gebracht und habe nur 40 ausgegeben. Aber ich war sehr sparsam, schon auf Sri Lanka und das lernt man. Und ich war für Erwachsene einkaufen. Und wenn ich mal Orangen eingekauft habe, dann haben sie mir eine Orangen geschenkt oder Bananen geschenkt. So konnte ich dann, man lernt ja auch seine Bedürfnisse oder seine Wünsche zu beherrschen in dem Krieg. Das war mir schon als Kind klar und das hat mir überhaupt nicht schwer gefallen. Natürlich habe ich auch viel geweint, ja, ich habe sehr viel geweint.
Gab es denn da irgendjemanden, der dann für Sie da war?
Keine Einzelperson. Viele Menschen haben geholfen. Wenn die mich gesehen haben, dass ich geweint habe, dann haben sie mich umarmt. Aber ich habe auch oft gebetet. Ich habe so eine Kette gehabt, so wie ich jetzt eine habe, um den Hals. Das hat meine Mutter mitgegeben und sagte, Kind, wenn du Angst hast, wenn du das Gefühl hast, dass du allein bist, schließe deine Augen und berühre diese Kette und die Göttin, unser Dorf, wird dich dabei unterstützen. Und daran glaube ich fest. Und meine Glaube ist eine Seite Religion, auf der anderen Seite ist ja auch für einen psychischen Aspekt ja ganz wichtig, wenn man davon überzeugt ist, dass jemand noch da ist, der eigentlich optisch nicht da ist, aber schon irgendwie im Geiste. Das verstärkt einen. Das war ja im Krieg so und bei der Flucht auch so.
Vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, 91, das war eine Zeit, da konnte man nicht eben mal schnell einen Videochat machen oder sowas.
Nein, überhaupt nicht. Da können Sie auch nicht mal telefonieren. Ich hatte nicht mal ein Handy oder irgendwas und ich hatte die Telefonnummer von meinem Onkel auswendig gehabt und dann sind wir ganz weit, wir sind gefühlt 4 Stunden zu Fuß hin, um ein Telefonat mit meinem Onkel zu führen. Ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit 2 oder 3 Mal mit meinem Onkel aus Hamburg telefoniert.
Und Sie haben erzählt, 8 Monate später war es dann soweit. Sie sind in Deutschland angekommen. Wie war diese Ankunft?
Oh, das war eine Mischung von Freude. Ich habe mich so gefreut, endlich da zu sein, wo ich sein wollte. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich Angst. Was machen die Deutschen mit mir? Werden sie denn mich hier zurückschicken? Was machen die Beamten, die mich dort aufgenommen haben in Frankfurt am Flughafen? Und ich war dann froh, als eine Frau, eine ältere Frau mit blonden Haaren und blauen Augen vom Jugendamt in Hessen mir ein Lächeln schenkte. Und dann stand sie da, sie hätte auch meine Mutter sein können, weil sie strahlte was Mütterliches aus. Und die hat mich von den ganzen Beamten weggenommen. Und dann habe ich gedacht, sie hat mich gerettet. So kam ich in ein Kinderheim für einen Tag.
Und dann hat ihr Onkel sie abgeholt.
Genau, am 11. September 91.
Umis Aruna Girinathan ist nach seiner Flucht aus Sri Lanka im Hamburger Stadtteil Mümmelsmannsberg aufgewachsen. Mümmelsmannsberg, das klingt jetzt für mich erstmal, der ich nicht aus Hamburg komme, irgendwie niedlich. Was ist das für ein Stadtteil?
Es ist auch niedlich. Es stand der Name aus, von den Hasen, weil es war früher mal ursprünglich ein Naturschutzgebiet und Hamburg sollte dann mehr Wohngebiete schaffen. Dann hat man ganz viele Hochhäuser hingestellt. Und ich meine, wenn man in Deutschland ankommt und zuerst in diesem Stadtteil im Osten Hamburg, Mümmelsmannsberg, und das war für mich das Bild von Deutschland und ich habe es geliebt und ich wollte als Kind immer in einem Hochhaus wohnen, weil ich immer das so interpretiert habe, Hochhaus bedeutet, oh, die haben Geld, deswegen bauen die Hochhäuser, aber dass sie hier keinen Platz haben, dass sie deshalb Hochhäuser bauen, das wusste ich nicht. Es ist sehr grün. Es war natürlich etwas schwierig auch, weil dort die Mieten günstiger sind, da hat bestimmte soziale Schicht dort zugezogen, aber ich habe alles gelernt. Ich habe gelernt, Menschen unterschiedliche Schichten, Menschen unterschiedliche Kulturen und Sprachen. Und für mich war Deutschland bunt. Und ich habe auch dort Deutsch gelernt. Und all das, was ich heute erreicht habe, habe ich Mümmelsmannsberg zu bedanken.
Gab es denn da auch irgendwelche Konflikte, wo Sie erstmal lernen mussten, wie man möglicherweise diese Konflikte erst gar nicht provoziert?
Ja, klar. Es gab natürlich von Mitschülern oder Nachbarschaften, die aus einer anderen Kultur kamen, was ich für eine Religion habe und haben natürlich Hinduismus in Frage gestellt. Ich habe das immer sehr politisch, diplomatisch korrekt geantwortet und immer mit einem Lächeln. Und es gab natürlich auch Nachbarschaft, die ja so typisch dachte, er kann doch eh die deutsche Sprache nicht. Und eine Mischung von Erfahrungen, die in allen Welten, Ecken und Kanten bei uns in der Erde existiert und Nachhinein, also plus minus, muss ich sagen, das war für mich gut.
Hat das denn in der Schule eigentlich eine Rolle gespielt, dass Sie nicht in Deutschland geboren wurden?
Nein, die Schule hat mich geliebt. Ich war ja wie ein Prinz dort. Also ich meine, ich war über 5 Jahre Schulsprecher und hatte meinen eigenen Raum und Schlüssel und der Schulleiter hat auf mich gehört. Ich habe meine Veranstaltung gemacht, Spendenaktionen, Demonstrationen organisiert und ohne die Schule dort wäre ich nicht so weit gekommen. Auch während der Abschiebephase sind die auf die Straße gegangen. Also das waren die Klassenkameraden, die Eltern, die Lehrer.
Das muss man vielleicht gerade nochmal erklären. Also es bestand, glaube ich, sogar mehrfach die Gefahr, dass sie…
Dreimal insgesamt wollten die Behörden mich abschieben. Und die Schule hat einen größten Teil dieser Anwaltskosten finanziert, weil sie wollten nicht, dass ich abgeschoben werde. Und letztendlich hatte auch mein Klassenlehrer in der Oberstufe für mich die Bürgschaft übernommen, dass ich auch in Deutschland bleiben dürfte, um hier zu studieren.
Was heißt Bürgschaft? Also er hat gesagt…
Die finanzielle Verantwortung für mich übernommen, die Haftung. Und das war die Voraussetzung dafür, dass ich dann auch ein Studentenvisum bekomme.
Wie sah denn das Leben eigentlich mit Ihrem Onkel aus. Der hat sie ja aufgenommen als weiteres Kind.
Es ist für meinen Onkel war es nachhinein als erwachsener Mensch, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig. Jemand, der kleine Kinder hat, der mit Jugend keine Erfahrung hat, war das für ihn schwierig. Eins darf man nicht vergessen, ich bin mit 13 Jahren hier angekommen, aber ich war schon ein erwachsenes Kind. Ich habe ja schon mit 11 Jahren Verantwortung übernommen und Geld verdient. Und ich bin natürlich von der Flucht und vom Bürgerkrieg geprägt und kein Kind mehr. Und das war schwierig für meinen Onkel, aber es war auch schwierig für mich, weil wir unterschiedliche Sprache gesprochen haben. Und ich war auch sehr neugierig auf Deutschland und ich wollte wissen, was läuft es hier? Was kann man hier alles machen und erreichen? Und mein Onkel war lange nicht so. Der hatte eher Angst gehabt, dass ich die Kultur verliere, die Kultur meiner Eltern verliere. Er fühlte sich verantwortlich als Onkel. Oh, ich musste auf den kleinen Jungen aufpassen, dass er auch ein Tamile bleibt. Und das war für ihn, glaube ich, ein Konflikt. Und wir haben auch nie darüber gesprochen, aber ich vermute, dass es so ist. Inzwischen verstehen wir uns wunderbar und er ist auch stolz auf mich. Aber anfangs war es für ihn schwierig. Aber ich habe ja die Kultur von meinen Eltern nie verloren. Ich spreche immer noch wunderbar Tamil und ich bin immer noch Hindu geblieben, aber zugleich ein Deutscher.
Es gab ja dann noch eine andere Herausforderung in Ihrer Schulzeit. Sie wurden als schwul geoutet. Wie war das?
Ich war so verknallt in einem Typen, habe einen Liebesbrief geschrieben und habe den Typen in die Hand gedruckt, weil ich war immer schon ein Mensch, der seine Meinung geäußert hat und alles gesagt hat, was ich sagen wollte. Und dass das nicht normal ist und dass es etwas ist, was von der Gesellschaft abgestoßen wird, das habe ich natürlich zu spüren zu bekommen, als meine Schulkameraden mich in der Bahn angespuckt haben und mich getreten haben. Und das war für mich so eine Erfahrung, der mich schockierte und ich dann fühlte mich so wie so ein Außenseiter.
Obwohl Sie aber Schulsprecher waren und eigentlich so beliebt gewesen.
Ich war sehr beliebt. Ich war sehr, sehr beliebt. Selbst bei den Kindern, die mich als Schwuchtel bezeichneten, war ich sehr beliebt. Ich war gut, um die Hausaufgaben abzuschreiben oder Nachhilfeunterricht zu geben. Aber sie hatten trotzdem ihre Schwierigkeiten. Ich meine, im Nachhinein muss man sagen, das sind junge Menschen gewesen, die sind ja aufgewachsen damals in der Gesellschaft, das ist ja vor 20 Jahren her, ja, in einer Gesellschaft, wo das Thema immer noch tabu war. Heute ist es anders, ja. Heute dadurch, dass der ehemalige Bürgermeister Wovereit sich hingestellt hat, sich geoutet hat, hat die Gesellschaft ja etwas bewegt. Deshalb finde ich ja auch wichtig, dass Leute, Prominente, die auf der Bühne sind, im Fernsehen oder Radio, dass sie über das Thema offen sprechen, damit die Kinder, die jetzt geboren werden, einfacher haben, als ich das damals vor 20 Jahren. Die haben sich für Kino verabredet und wollten mich nicht Bescheid geben, weil sie Angst hatten, neben mir zu sitzen. Und am nächsten Tag habe ich herausgefunden, dass sie doch im Kino waren oder Geburtstagsfeier, wo ich nicht eingeladen war.
Aber sind Sie denn dann damit umgegangen, mit dieser Situation?
Ich meine, ich komme aus dem Krieg und ich habe dafür gekämpft, dass ich überlebe. Und dann war ich 8 Monate auf der Flucht und hier in einem Frieden anzukommen. Und wenn ich dann irgendwie isoliert werde von einer Clique oder einer Gesellschaft, dann ist es ja immer noch kein Verlust des Lebens, sondern ich kann ja immer noch zur Schule gehen. Es war für mich subjektiv lange nicht so schwer. Ich habe sicherlich ab und zu auch geweint, klar. Aber das Weinen, das kannte ich doch aus dem Krieg auch schon.
Können Sie eigentlich in Sri Lanka heute über Ihre Homosexualität sprechen?
Nein, offiziell ist es immer noch die Homosexualität auf Sri Lanka strafbar. Ich hoffe, dass eines Tages, und ich werde sicherlich noch ein Buch schreiben über das Thema, dass ich habe da auch eine Idee, hoffe, dass der Verlag das auch akzeptiert, weil es so wichtig ist. Vielleicht ein Thema über das Ende des Bürgerkriegs im Zusammenhang mit einer Liebesgeschichte zwischen zwei Männern.
Und mit Ihrer Familie, wie ist das da?
Meine Geschwister wissen es, die lassen mich in Ruhe. Meine Mama, ich denke, dass jede Mutter weiß es und die sprechen nur darüber nicht. Und die haben mich jahrelang erzwingen wollen, dass ich eine Frau heirate. Inzwischen habe ich Ruhe. Und ich gehe davon aus, dass sie alle wissen und schweigen.
Mein Gast, Omis Aruna Girinathan, hat sich nie beirren lassen. Da gab es dieses Ziel, er wollte unbedingt Arzt werden, trotz schwieriger Umstände, von denen wir gerade schon gehört haben. Wie war es denn dann für Sie, als dann tatsächlich das Medizinstudium in Lübeck losging?
Als ich Bescheid damals bekam, dass ich einen Studienplatz bekommen habe, ich habe mich so gefreut und ich wünschte, ich könnte jetzt auf Sri Lanka sein und meiner Mama diesen Bescheinigen oder diesen Einladung zeigen. Und es war aber gleichzeitig auch mit vielen Hindernissen, weil Ich hatte damals nur Aufenthalts, also ich hatte damals Duldung nur für Hamburg. Ich durfte Hamburg gar nicht verlassen, habe aber einen Studienplatz in Lübeck bekommen. Also musste ich eine Sondergenehmigung bekommen, dass ich mich zwischen Lübeck und Hamburg aufhalten dürfte, um überhaupt mein erstes Semester antreten zu dürfen. Und das war ein Papierkrieg, aber ich habe es geschafft. Ich habe viel Unterstützung bekommen von der Schule, auch von der Uni. Und schönes Gefühl.
Sie sprechen jetzt von der Unterstützung, aber Sie mussten ja selbst auch dazu beitragen, ja, indem Sie klar. zum Beispiel auch viel gearbeitet haben. Wie haben Sie Ihr Studium da
finanziert? Ich habe Anfang noch in Hamburg Teller gewaschen, Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend. Bin am Montag früh um 4 Uhr dann auf dem Weg nach Lübeck und dann Studium und Freitag dann früh nach Hamburg. Und habe dann bei McDonald's in Lübeck einen Job gekriegt, wo ich 140 Stunden gemacht habe. Das war natürlich sehr viel. Konnte dann auch nicht alle Scheine machen. Und dann war ich wirklich froh, in der Pflege einen Job zu bekommen, als Pflegehelfer. Und das war wunderbar. Also wirklich, ich habe so viel gelernt, was Empathie bedeutet und was Empathie ist. Das habe ich nicht im Studium gelernt. Und das habe ich durch meine Kolleginnen und Kollegen von der Pflege gelernt. Und ich merke das jetzt, dass mir das Arbeiten mit Patienten enorm erleichtert, die Erfahrung in der Pflege. Und habe auch Geld verdient. Dadurch konnte ich mein Studium finanzieren und meine Eltern.
Sie haben sich dann irgendwann für die Herzchirurgie entschieden.
Ja.
Warum für die Herzchirurgie?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich fand das Organ, oder finde immer noch, ist ein wunderbares Organ. Es ist ein schönes Organ. Ja, unabhängig und selbstständig. Und ich war so fasziniert, auch als ich in der Pflege in der Herzchirurgie gearbeitet habe, wie die Chirurgen dort operiert haben, die fand ich so cool und ich wollte auch so cool sein.
Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist eine sehr, sehr langwierige Ausbildung.
Ja.
Man muss so und so viele Operationen vorweisen. Das geht über viele, viele Jahre, bis man dann überhaupt erstmal diese Facharztprüfung ablegen kann. Dazu kommt der harte Klinikalltag mit 24-Stunden-Diensten. Ist das wirklich diese Faszination für den Job, für das Herz, was Sie da hat durchhalten lassen oder ist da noch was anderes?
Also wenn ich ein Ziel für mich definiert habe, verliere ich nicht. Das ist nicht so einfach, diesen Ziel wegzudenken. Und wenn ich eine Tür aufgemacht habe, einen Weg zu folgen, dann bringe ich diesen Weg auch zu Ende. Das war damals so und es wird auch Zukunft so sein. Ich wusste, dass es schwer sein wird für mich und normalerweise dauert 6 Jahre so eine Ausbildung, aber statistisch in der Praxis dauert das 9 bis 10 Jahre für einen Herzchirurgen. Bei mir hat das 11 Jahre gedauert. Ich bin ja dann von Hamburg nach Bad Neustadt gegangen, nach Franken.
Weil man eben diese OP-Zahl erstmal zusammenbekommen
muss. Ich brauchte
die
OP-Zahlen. In Hamburg habe ich in 7,5 Jahren nur eine einzige OP bekommen. Es ist überhaupt nicht geregelt. Wir haben in Deutschland so viele Regeln, aber für die Facharztausbildung gibt es keine Regel. Es gibt nur das Curriculum, die man erfüllen muss, was von der Ärztekammer am Ende seiner Ausbildung kontrolliert wird, aber kein Organ kontrolliert den Ausbilder, ob tatsächlich auch Ausbildung stattfindet. Und wenn man im Leben weiterkommen will, dann muss man mobil sein, so wie ich von Sri Lanka nach Deutschland und wie ich von Hamburg nach Bad Neustadt.
Und Sie haben mittlerweile in unterschiedlichen Kliniken gearbeitet, unter anderem eben im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, an der Charité in Berlin. Heute, da erscheint Ihr neues Buch, Der verlorene Patient. Darin kritisieren Sie, dass sich Krankenhäuser zu Wirtschaftsunternehmen entwickelt haben. Aber macht das nicht irgendwie auch Sinn, wenn darauf geachtet wird, dass so ein Haus eben auch irgendwie wirtschaftlich funktioniert? Ich habe jetzt gerade gehört, jede 10. Klinik sei in Deutschland vor der Pleite bedroht.
Ich finde, es macht sich natürlich Sinn und ich finde es auch enorm wichtig, damit wir langfristig auch sozial handeln können. Aber wenn das Handeln wirtschaftlich basiert ist, dann hat der Patient verloren. Wenn ich aus wirtschaftlichen Gründen eine Diagnose stelle und operiere, wenn ich aus wirtschaftlichen Gründen eine Diagnostik mache, was aber längst erledigt ist, dann hat der Patient verloren.
Heißt das aus Ihrer Sicht, dass nicht die Gesundheit und die Lebensqualität eines Patienten an oberster Stelle bei Entscheidungen steht, sondern eben wirtschaftliche Überlegungen?
Nicht überall. Und jeder Arzt oder jeder Mitspieler in der Gesundheitswesen. Aber wenn ich beobachte, was in den letzten 10 bis 20 Jahren geschehen ist, dass ein Mediziner teilweise gar nicht mehr als Mediziner agiert, sondern wie ein Manager. Ja? Ich habe das Gefühl, dass junge Ärzte werden zu Managern geformt. Ja? Die denken nicht nur wirtschaftlich, sondern die handeln teilweise auch wirtschaftlich. Davor habe ich Angst. Der Patient ist doch lange nicht mehr im Mittelpunkt. Da wird doch nur von den Fallzahlen gesprochen. Ja, ich möchte mal einfach nur Arzt sein und zwar für Patienten da sein. Und das ist schwierig. Natürlich müssen wir wirtschaftlich denken. Natürlich brauchen wir Leute, die uns wirtschaftlich beraten, damit wir nicht die Ressourcen missbrauchen, wie in vielen Kliniken leider geschieht. Aber der Wirtschaftler darf doch nicht bestimmen, wie wir Medizin machen. Wenn der Geschäftsführer den Chefarzt sagt, hören Sie mal zu, die Bettenbelegungen sind dieses Jahr 66%, so geht es nicht weiter. Was macht der Chefarzt, der seine Gewinnbeteiligung hat? Der übt dann natürlich Druck auf seine Oberärzte, die wiederum auf die Assistentärzte, die komplett abhängig sind. Die sind komplett abhängig, was deren Facharztausbildung betrifft. Was machen sie? Sie handeln nach den Anweisungen.
Sie kritisieren ja auch, dass dann eben Operationen durchgeführt werden, die teilweise komplett unnötig sind. Können Sie da Beispiele?
Wissen Sie, es kann doch nicht sein, dass eine demenzkranke Patientin über 80 Jahre, die seit 3-4 Monaten auf dem Rollstuhl sitzt, eine interventionelle Aortenklappenersatz bekommt. Meine Kollegen berichten mir, was in einigen Kliniken passiert, dass Leute teilweise an Krebs erkrankt sind, die schon Metastasen haben, dass schnell noch eine Klappenersatz gemacht wird, damit die Lebensqualität noch die 3-4 Monate besser wird. Ich meine, da ist doch die menschliche, ethische Frage im Mittelpunkt.
Wie lässt sich denn dieses System, was jetzt eben teilweise da nach Profit ausgerichtet ist, wieder austarieren, Ihrer Meinung nach?
Ich meine, ich will nicht das ganze System. Unser System ist einer der besten, die wir auf der Welt haben. Das hat ja auch die Corona-Krise bewiesen, wie stabil wir sind. Zugleich müssen wir bedenken, wie viel Milliarden Geld wir jeden Tag, 1 Milliarde Geld investieren wir zur Erhaltung und Förderung unseres Gesundheitssystems. Wer kontrolliert das eigentlich? Da wird eine Herzklappe implantiert, da wird eine Hüftprothese implantiert. Nach 3 Monaten wird nicht nachgeschaut, hat das diesen Menschen was gebracht? Oder Beispiel, warum muss ich ständig Diagnostik machen? Mal beim Hausarzt, bei meinem Kardiologen, mal im Krankenhaus. Warum gibt es nicht Daten, die irgendwie zusammengeführt werden, dass man alle Zugang hat? Eine elektronische Akte. Damit können wir Milliarden sparen, die wir reinvestieren können, um unsere Pflegekraft zu finanzieren.
Wie wird denn eigentlich Ihre Kritik innerhalb des Systems begegnet? Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht die ein oder andere Sie vielleicht auch als Nestbeschmutzer sieht.
Interessanterweise sind das immer die Führungskräfte, die das so interpretieren, wie Sie das gerade beschrieben haben. Aber 95% mindestens, das sind die Schwestern, das sind die Pfleger, die Reinigungskräfte, Physiotherapeuten, die junge Assistentärzte, Fachärzte. Die befürworten das, was ich geschrieben habe. Die sind froh und glücklich. Ich bekomme Nachrichten in Facebook und WhatsApp. Vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Ich hätte nicht diesen Mut gehabt. Ich habe diesen Mut. Wissen Sie, jetzt bin ich Facharzt. Ich habe nichts zu verlieren. Mein Traum war, Herzchirurg zu werden. Das bin ich. Ja? Ich bin froh, dass ich in Bremen die Unterstützung habe von meinem Chef. Der steht hinter mir und der unterstützt mich dabei.
Aber Sie machen sich keine Sorgen, dass Sie vielleicht in einem anderen Haus mal einen Job, der Sie interessieren würde, nicht bekommen.
Das wird schwierig sein, ja. Aber wissen Sie, wenn das meine Sorge ist, dann ist es auch in Ordnung.
Deutschlandfunk Kultur. Heute Vormittag hat uns Herzchirurg Umis Aruna Giringnathan von seiner Lebensgeschichte erzählt, von seiner Flucht als Kind alleine aus Sri Lanka, das Versprechen an seine Mutter, Arzt zu werden, was er hier in Deutschland dann eingelöst hat. Sie arbeiten jetzt seit einigen Jahren als Arzt. Gibt es da eine Patientenbegegnung, die besonders nachhalt vielleicht?
Ja, es gibt so viele Momente. Ich habe einmal noch, ach, das vergesse ich auch nie, die Umarmung einer Mutter. Ihr frisch geborenes Kind hat einen angeborenen Herzfehler und ich war damals in der Kinderherzchirurgie im Uniklinik in Eppendorf tätig und ich habe als Assistent das Kind mitoperiert mit einem Chefarzt. Als ich dann ihr die Nachricht verbrachte, dass das alles gut gelaufen ist, sie ist auch zu mir gestoßen, hat mich ganz doll umarmt. Und die Energie, die ich in dem Moment gespürt habe, ist so stark, die können Sie gar nicht bezahlen. Das ist der treibende Kraft, die man braucht, um diesen ganzen Alltag mit 24 Stunden und all das zu überleben. Und ich spüre das immer noch, diese Kraft.
Gibt es auch Begegnungen mit Patienten, die Sie verärgert haben?
Ja, das gibt es auch. Es gibt Leute, die weigerten sich, von einem Schwarzen behandelt zu werden oder Patienten, die mich begrüßten und fragten, ob ich jetzt für Essen zuständig bin oder für die Reinigung zuständig bin. Aber wissen Sie, wenn man 99 Patienten von den 100 mich wunderbar begrüßen mit Neugier und mit Respekt, wenn der eine daneben ist, dann soll es so sein.
Dr. Umis Aruna Giringnathan, vielen Dank für Ihren Besuch. Und viel Erfolg für Ihr Buch »Der verlorene Patient«, das heute erscheint.
Dankeschön.
Thank you.